Stefan Malinowski, die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration. Wem gehören die Schätze des letzten deutschen Kaisers? Spätestens 2019, als sich der Satiriker Jan Böhmermann in seiner Sendung den Rechtsstreit zwischen den Hohenzollernerben und dem deutschen Staat vorknöpfte, wurde diese Frage zum öffentlichen Aufreger. Doch worum geht's überhaupt bei diesem Rechtsstreit? Den Anstoß hatte die Verabschiedung des sogenannten Ausgleichsleistungsgesetzes im Jahr 1994 gegeben. Es sieht vor, Personen und Institutionen, die wie die Hohenzollern 1945 von den sowjetischen Besatzern enteignet wurden, zu entschädigen. Noch in den 1980er Jahren hatten die Hohenzollern verlauten lassen, sie würden nicht ein Quäntchen ihres ehemaligen Eigentums zurückverlangen. Als nach der deutschen Wiedervereinigung die Karten jedoch neu gemischt wurden, änderten sie ihre Meinung und hielten die Hand auf. Auf ihrem Forderungskatalog stehen zahlreiche Burgen, Schlösser und Landgüter sowie Kunstschätze aus diversen deutschen Museen. Das Ausgleichsleistungsgesetz kam da wie gerufen. Die Sache hatte jedoch einen Haken. Eine Entschädigung ist dem Gesetz nach nur dann zulässig, wenn die enteignete Person oder Institution dem nationalsozialistischen System keinen, Zitat, erheblichen Vorschub geleistet hat. Einfach ausgedrückt, für Nazi-Kollaborateure gibt's kein Geld zurück. Aber waren die Hohenzollern Nazi-Kollaborateure? Um das zu klären, erstellte der Historiker Stefan Malinowski im Jahr 2014 im Auftrag des Landes Brandenburg ein Gutachten, in dem er das Verhältnis der ehemaligen deutschen Herrscherfamilie zum NS-Regime eingehend untersuchte. Das Ergebnis? Malinowski zufolge waren die Hohenzollern so tief in den Nationalsozialismus verstrickt, dass sie jeden Entschädigungsanspruch verwirkt haben. In seinem 600 Seiten starken Buch »Die Hohenzollern und die Nazis« skizziert Malinowski die Geschichte dieser Kollaboration bis ins letzte Detail. Ich bin übrigens Heiner von Blinkist und ich stelle dir in den nächsten Minuten die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Wälzer vor. Gemeinsam durchwandern wir ein Stück deutsche Geschichte und beleuchten die Hintergründe der Enteignungsdebatte. Ausgangspunkt unserer kleinen historischen Wanderung ist die Abdankung des letzten deutschen Kaisers im Jahr 1918. Und los geht's! November 1918. Die letzte Stunde der deutschen Monarchie hat geschlagen. Der Krieg an der französischen Front ist verloren und in der deutschen Heimat verbreitet sich die Revolution wie ein Lauffeuer. Das deutsche Kaiserreich steht vor dem Abgrund und mit ihm die jahrhundertealte Dynastie der Hohenzollern. Um der Krone weitere Schande zu ersparen, entschließt sich Kaiser Wilhelm II. Dazu, den Heldentod zu sterben. Noch einmal legt er die feldgraue, mit Orden behängte Uniform des deutschen Heeres an. Er besteigt sein Pferd und reitet, nur begleitet von seinen Söhnen und einer kleinen Schar getreuer Offiziere, in preußisch würdevoller Haltung dem Feind entgegen. Langsam bewegen sich die letzten Vertreter deutscher Kaiserwürde auf den Horizont zu, bis sie schließlich im Kugelhagel untergehen. Okay, kleiner Scherz. Einen solchen Ritt hat es natürlich nie gegeben. Dieses Heldentod-Szenario war eine Fantasie glühender Monarchisten, die lieber einen toten Kaiser als Märtyrer verehrt hätten, als seine völlige Entmachtung mit ansehen zu müssen. Aber die Geschichte lief eben anders. Statt bis zum bitteren Ende bei ihren Truppen zu bleiben, flohen Kaiser und Kronprinz in einer Nacht- und Nebelaktion in die neutralen Niederlande. Wilhelms Fahnenflucht kam in den konservativen und adligen Kreisen gar nicht gut an. Trotzdem hielten ihm seine Anhänger die Treue und versuchten, die Ereignisse zu seinen Gunsten umzudeuten. Sie stilisierten den Kaiser zu einem tragischen Helden, der zum Wohle des deutschen Volkes selbstlos auf die Macht verzichtet und sein Los mit Würde trägt. Dabei hatten die Hohenzollern unterm Strich ziemlich viel Glück gehabt. Bei der russischen Revolution im Jahr zuvor waren unzählige Köpfe gerollt und blaues Blut war in Mengen geflossen. Im Vergleich dazu ging es den Hohenzollern geradezu prächtig. Zwar durften der Kaiser und der Kronprinz als Hauptverantwortliche für den Krieg nicht nach Deutschland einreisen. Aber ansonsten wurde keinem Prinzen und keiner Prinzessin auch nur ein Haar gekrümmt. Und die meisten von ihnen durften bald schon wieder auf ihre Schlösser zurückkehren. In Haus Dorn, einem kleinen Schloss in der Nähe von Utrecht, lebten Wilhelm und sein Miniaturhofstaat standesgemäß in einer Art Exilanten-Parallelwelt, umgeben von Flaggen und Standarten des untergegangenen Deutschen Reiches. Morgens versandte der abgedankte Kaiser, rittlings auf einem Pferdesattel sitzend, von seinem Schreibtisch aus signierte Porträtfotos in alle Welt. Er musste schließlich präsent bleiben. Im Raucherzimmer unter dem Konterfei Friedrichs des Großen empfing er Gesandte und Bewunderer und erzählte jedem, der es hören wollte, wie Deutschland den Krieg doch noch nachträglich gewinnen könnte. Man müsse bloß diese gemeine jüdische Weltverschwörung niederschlagen und natürlich allen, die ihn verraten und verlassen hätten, den Garaus machen. Von seinen antisemitischen und martialischen Ereiferungen erholte er sich dann im umliegenden Park beim Entenfüttern und Holzhacken. Aus heutiger Sicht erscheint Wilhelm II. Als eine traurig-komische Figur, die sich verzweifelt an Erinnerungen vergangener Größe klammert. Diese Ansicht teilten auch einige Zeitgenossen und insbesondere die linke Presse der jungen Weimarer Republik ließ es nicht an Spott und Hohn für den ehemaligen Regenten fehlen. Doch sie unterschätzten dabei das Charisma, das immer noch von der Kaiserkrone ausging. Zwar hatte diese machtpolitisch erst einmal ausgedient, aber die symbolische Macht des Kaisers und seiner Familie war ungebrochen. So wurde Schloss Dorn bald zur heimlichen Wallfahrtsstätte für Monarchisten und zur inoffiziellen Außenstelle rechtskonservativer Kräfte. Misstrauisch beobachteten sie die Entwicklungen in der Heimat und stießen auf jede Ermordung eines politischen Gegners an. Es floss also reichlich Champagner, denn solche Attentate standen im revolutionären Deutschland auf der Tagesordnung. Der Name der Hohenzollern wurde bald zum Synonym für glühende Gegnerschaft zur Weimarer Republik. Er repräsentierte jahrhundertealte preußische Traditionen, militärische Stärke und nicht zuletzt Stabilität. Etwas, das der noch wackeligen deutschen Demokratie fehlte. Nicht wenige Deutsche hofften, der Kaiser würde eines Tages mit wehenden Fahnen zurückkehren, um das Reich zu einen und zu neuer Herrlichkeit zu führen. Dabei beschränkte sich die Verehrung der Hohenzollern nicht nur auf Wilhelm. Als seine Frau, Kaiserin Auguste Victoria, 1921 verstarb, folgten Hunderttausende ihrem Sarg in den Potsdamer Park Sanssouci, wo wie in alten Zeiten 6000 Offiziere Spalier standen. Wir wollen die Wiederherstellung der Monarchie unter dem Zepter der Hohenzollern, forderte auch die neu entstandene Deutschnationale Volkspartei, DNVP. Doch unter wessen Führung? Tja, da war sich das monarchistische Lager nicht ganz einig. Nach dem Legitimitätsprinzip der Monarchie hatte ein Kaiser Anrecht auf das Königtum von Gottes Gnaden bis zu seinem Tod. Und schließlich lebte Wilhelm noch. Doch irgendwie fanden viele, seine Majestät wirkte etwas verbraucht und weltfremd. Hätte der entenfütternde alte Herr auf Schloss Dorn im Ernstfall wirklich genug Kraft, den deutschen Thron in altem Glanz erstrahlen zu lassen? Bei seinem Sohn Friedrich Wilhelm, einem sportlichen jungen Mann Mitte 30, lagen die Dinge schon anders. Der Kronprinz verbrachte die ersten Jahre nach dem Krieg in einem einfachen Backsteinhaus auf der Insel Wieringen. Diesen Umstand nutzte sein Beraterstab, heute würde man sagen sein PR-Team, um daraus die Erzählung eines verlorenen Sohns zu stricken, den die karge Einöde des Exils Verzicht und Bodenständigkeit gelehrt hat und der bereit ist, gereift und geläutert, den ihm bestimmten Königsthron zu besteigen. Probleme machten bei der Imagekampagne allerdings die außerehelichen Affären des Kronprinzen. Man munkelte sogar, er habe zu Kriegszeiten eine französische Geliebte gehabt. Und das, während die tapferen Soldaten in den Schützengräben Frankreichs fürs Vaterland fielen. Der Prinz liebte eben das gute Leben und erfreute sich an Frauen, verrauchten Clubs und schnellen Motorrädern. Sein dekadenter Lebensstil widersprach dem Ideal eines genügsamen und sittentreuen Preußen. Zum Glück kam ihm der Zeitgeist zu Hilfe, denn der schneidige Prinz im schicken Tweed-Dreiteiler passte hervorragend ins Lebensgefühl der 20er Jahre. Er wirkte moderner und volksnaher als sein weißhaariger, welkender Vater. Von dem sprach der Kronprinz selbst nur als sein verkalkter Papa. So wurde Friedrich Wilhelm unversehens zum Werbegesicht einer jungen, zeitgemäßen Monarchie. Die US-amerikanische Boulevardpresse war geradezu besessen von ihm und stürzte sich auf ihn, wo immer er auftauchte. 1923 erwirkte Reichskanzler Gustav Stresemann schließlich die Rückkehr des Kronprinzen nach Deutschland. Also packte der designierte Thronfolger, der nur wenige Jahre zuvor noch als Kriegsverbrecher gegolten hatte, munter seine Koffer und zog wieder zurück zu seiner Frau ins Potsdamer Schloss Sizilienhof. Dort wollte er, so sagte er zumindest, nur noch Privatmann sein und sich in vornehmer Zurückgezogenheit mit seiner Pferdezucht und seinen Jagdhunden beschäftigen. Aus politischen Fragen würde er sich in Zukunft heraushalten. Wie wir im nächsten Blink sehen werden, hat er dieses Versprechen nicht gehalten. Kann ein Kronprinz überhaupt Privatperson sein? Lässt sich die politische Funktion einfach so aus einem Menschen herausfiltern, dem von Geburt an ein dynastisches Selbstverständnis eingeimpft wurde? Normalsterbliche wie du und ich werden das wohl nie so genau wissen. Fest steht, dass der Kronprinz nach seiner Rückkehr im Jahr 1923 immer wieder für gehörigen Wirbel sorgte. Als Wilhelm Junior und einige seiner Brüder in Berlin bei einem Pferderennen erschienen, regnete es Ovationen und die etwa 5000 Besucher stimmten das Deutschlandlied an. Vereinzelt erklangen begeisterte Wiederkommen-Rufe aus den Zuschauerreihen. An anderen Orten wiederum schlug dem Heimkehrer flammender Hass entgegen. Wie etwa im Berliner Sportpalast, der in den 1920er Jahren das kulturelle Herzstück des Arbeitermilieus bildete. Als Friedrich Wilhelm dort 1926 ein Radrennen besuchte, kam es zu so heftigen Tumulten, dass die Polizei eingreifen musste. Von den oberen Rängen ließ jemand ein Transparent herunter, auf dem stand: »Kein Pfennig den Fürsten«. In mannhafter und entschlossener Manier zerriss der Kronprinz das provokante Plakat vor aller Augen in zwei Teile. Wer auch immer es geschrieben hatte, nahm damit Bezug auf die laufenden Vermögensstreitigkeiten zwischen den Hohenzollern und dem Staat. Der Konflikt spaltete die Bevölkerung in zwei Lager. SPD und KPD forderten eine entschädigungslose Enteignung der Hohenzollern zugunsten der hungerleidenden und unter der Reparationskosten ächzenden Bevölkerung. Bürgerliche Großgrundbesitzer und Industrielle wiederum machten Stimmung dagegen, weil sie fürchteten, dass Enteignungen Schule machen und auch sie am Ende ihre Pfründe verlieren könnten. Die Volksabstimmung ging schließlich zugunsten der Hohenzollern aus, und sie erhielten einen Großteil ihres 1918 beschlagnahmten Vermögens zurück. Dazu flossen noch großzügige Kriegsrenten und Pensionen aus der Staatskasse. Der märchenhafte Reichtum der Hohenzollern war wiederhergestellt. Wieder solvent geworden, mussten sie keine Rücksicht mehr auf republikanische Befindlichkeiten nehmen. Also zeigten sie sich immer häufiger bei rechtskonservativen und unverhohlen demokratiefeindlichen Veranstaltungen. Eine besondere Rolle spielten dabei die Aufmärsche des Stahlhelms. Der Stahlhelm war eine rechtsradikale Vereinigung ehemaliger Frontsoldaten, die sich kurz nach Kriegsende gegründet hatte und der Deutschnationalen Volkspartei nahestand. Bei ihren Veranstaltungen waren die Hohenzollern gern gesehene Ehrengäste. Beim sogenannten Stahlhelmtag im Jahr 1927 in Berlin, einer prunkvollen militärischen Großveranstaltung, marschierten drei der sechs Söhne Wilhelms II. Mit. Seine neue Frau, die ehemalige Prinzessin Hermine von Schöneich-Carolath, die nun im alten Palais unter den Linden logierte, hisste demonstrativ die schwarz-weiß-rote Fahne Preußens. Ob Kranzniederlegungen für gefallene Kriegshelden, traditionelle Fahnenweihen oder Geburtstagsfeiern für den ehemaligen Kaiser, das Kronprinzenpaar, die Prinzenbrüder Oskar und August und häufig sogar deren Söhne waren stets ganz vorn mit dabei. Diese Auftritte waren republikfeindlich gefärbt. Da war von Neutralität keine Spur. Und von dort aus war es nur ein kleiner Schritt in die Arme des Nationalsozialismus. Wie genau es dazu kam, erfährst du im nächsten Blink. Friedrich Wilhelm war nicht nur ein eingefleischter Monarchist, er machte auch keinen Hehl aus seiner Begeisterung für den Faschismus. Über seinem Schreibtisch hing ein Porträt Mussolinis und er fuhr sogar mehrfach nach Italien, um den Duce persönlich kennenzulernen. Was ihm daran besonders reizvoll erschienen sein dürfte, in Italien gab es neben Diktator Mussolini auch einen König. Ob sich der Kronprinz solch ein repräsentatives Arrangement auch für die deutsche Monarchie vorgestellt hat? Vermutlich schon, denn in einem Brief an seinen Vater schrieb er: Nur ein Diktator kann den Karren aus dem Dreck ziehen. In der deutschen Heimat hatte sich diese Führerfigur längst in Gestalt von Adolf Hitler materialisiert. Hitler führte mit der NSDAP die seinerzeit dynamischste politische Bewegung des Landes und war in den Augen des Kronprinzen genau der richtige Mann, um die verhasste Republik zu stürzen. Immer häufiger ließ sich Friedrich Wilhelm bei Parteiveranstaltungen blicken und lud NSDAP-Größen zu sich nach Schloss Zizilienhof ein. Dabei half es natürlich, dass sein Bruder August Wilhelm längst begeistertes Parteimitglied war und Kontakte zu wichtigen Parteifunktionären herstellen konnte. Steckten Adel und Nazis also von Anfang an unter einer Decke? Nun, ganz so einfach war es auch wieder nicht. In der NSDAP, die sich ja als Arbeiterpartei verstand, gab es starke Ressentiments gegen den Adel. Die Anhänger des antikapitalistischen Flügels der NSDAP sahen im deutschen Adel ein verweichlichtes, verschwendungssüchtiges und durch Inzucht degeneriertes, volkszersetzendes Element. Außerdem erinnerte der spätere Propagandaminister Josef Goebbels regelmäßig daran, dass die kaiserlichen Majestäten ihre Soldaten im Krieg feige im Stich gelassen hatten. Die feinen Herren der Stahlhelmbewegung und des bürgerlichen Lagers der Rechten machten sich hingegen über Goebbels als männliche Rosa Luxemburg lustig und fanden, die Nazis seien nichts als ungehobelte, proletarische Emporkömmlinge. Kaum besser als die Bolschewisten. Genau diese Lager galt es zu versöhnen, wenn die republikfeindliche Bewegung ernstzunehmende politische Schlagkraft aufbauen wollte. Das wusste Hitler. Und die Prinzenbrüder August Wilhelm und Friedrich Wilhelm waren dazu genau die richtigen Symbolfiguren. Hitler hatte seinen Auwi, der Stahlhelm seinen Friwi, brachte es eine zeitgenössische Zeitung auf den Punkt. Die Familie Hohenzollern war also in beiden rechten Organisationen vertreten und warb für eine große nationale Front gegen Republik und Demokratie. Besonders Kronprinz Friedrich Wilhelm setzte sich intensiv für die Annäherung zwischen Stahlhelm, SA und SS ein. An Hitler schrieb er: »Lieber Herr Hitler, führen Sie diese herrliche nationale Bewegung hinein in fruchtbringende Arbeit.« Als die republikanische Regierung SA und SS per Erlass verbieten ließ, empörte er sich beim Reichswehrminister darüber, dass dieser das, Zitat, »wunderbare Menschenmaterial«, das in der SA und SS gebündelt sei, zerschlagen helfe. Eine Zeit lang erwog der Kronprinz sogar, selbst bei der Reichspräsidentenwahl 1932 zu kandidieren und mit Hitler als Reichskanzler die Monarchie zu restaurieren. Hitler unterstützte diesen Plan, doch Wilhelm II. Legte vom fernen Dorn aus sein Veto ein. Der ehemalige Kaiser hielt seinen Sohn für wirr im Kopf, drohte ihm mit Enterbung und legte ihm nahe, doch mal auf Kur zu fahren, um sich gründlich zu erholen. Die Vorstellung, dass ein Hohenzollern als Reichspräsident auf die republikanische Verfassung schwören könnte, war für ihn der blanke Horror. Sein Widerstand hatte also ausnahmsweise keine antisemitische Motivation, sondern beruhte auf seinem lodernden Hass auf alles, was mit Republik, Rechtsstaat und Demokratie zu tun hatte. Nach der gescheiterten Kandidatur beschränkte sich Friedrich Wilhelm darauf, öffentlich zur Wahl Adolf Hitlers aufzurufen. In einer Presseerklärung ließ er verlauten, dass er eine geschlossene nationale Front für unabdingbar halte und daher auch selbst im zweiten Wahlgang Hitler wählen werde. Wie viele Stimmen er dem künftigen Führer damit tatsächlich gebracht hat, bleibt natürlich Spekulation. Auf jeden Fall aber hat sich der damalige deutsche Thronfolger damit vor aller Öffentlichkeit als Gefolgsmann Hitlers positioniert. Wie die Reichspräsidentenwahl ausging, wissen wir alle. Hindenburg gewann und ernannte Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler. Zweifellos sind Hitler viele Faktoren auf dem Weg an die Macht zu Hilfe gekommen. Klar ist aber auch, dass ihm die öffentliche Unterstützung des Kronprinzenpaares und anderer hochrangiger Hohenzollern sowie die stillschweigende Duldung des Exilkaisers entscheidenden Rückenwind gegeben hat. Also, welche Rolle spielten die Hohenzollern in der anschließenden Zeit des Nationalsozialismus? Darum geht es im nächsten Blink. Mitten in den Kriegswirren des Winters 1940 trifft der greise Ex-Kaiser bei einem Waldspaziergang in Dorn auf einen deutschen Soldaten. Heiter und wohlwollend erkundigt er sich bei dem jungen Mann nach dessen Rang und Herkunft. Der Angesprochene gibt ihm höflich, aber distanziert Auskunft. Er scheint nicht ganz zu verstehen, was dieser wunderliche alte Herr von ihm will. Da dämmert es Wilhelm. Der Soldat weiß nicht, wer er ist. Er erkennt seinen Kaiser nicht. Die Loyalität der jungen Generation gehört längst dem Führer und Feldherrn Adolf Hitler. Leichenblass und als gebrochener Mann kehrt der ausrangierte Monarch auf sein Schloss zurück. Diese Anekdote zeigt sehr anschaulich, dass sich die Hoffnungen des Adels auf eine Wiedererrichtung des Throns unter Hitler gründlich zerschlagen hatten. Da nützte es auch nichts, dass sich Kronprinz Friedrich Wilhelm später noch genau an ein Teekränzchen mit Hitler auf Schloss Sizilienhof erinnern konnte, wo ihm der Führer versichert hatte, dass er eine Restauration der Monarchie unter hohenzollernischer Führung beabsichtige. Man könnte sich jetzt fragen, wie ausgerechnet der Kronprinz so leichtgläubig hatte sein können. Schließlich hatte er doch selbst wenige Jahre zuvor, ohne mit der Wimper zu zucken, sein Ehrenwort gebrochen, bis in den Tod bei den kaiserlichen Truppen zu bleiben. Aber gut, jeder kann sich mal irren. Und anfangs schien ja auch alles nach Plan zu laufen. Kurz nach Hitlers Triumph im Januar 1933 trat der neue Reichstag in der Potsdamer Garnisonskirche zusammen. Das geschichtsträchtige Gotteshaus diente den großen Preußenkönigen der Vergangenheit als letzte Ruhestätte. Nun wurde es zur Kulisse für eine gigantische Propagandaaktion, die Goebbels als sogenannten Tag von Potsdam inszenierte. Im Herzen von Preußens Glanz und Gloria wurden das alte und das neue Regime symbolisch vereint. Unter Hakenkreuz und Preußenadler traf die Spitze der NS-Riege mit dem Who's Who des alten preußischen Militärs zusammen. Der neue Führer Adolf Hitler und der ehemalige Feldmarschall Paul von Hindenburg erschienen Seite an Seite. Dahinter, in der Kaiserinnenloge, waren in roten Husarenuniformen publikumswirksam der Kronprinz und drei seiner Brüder platziert. Der Stuhl des Kaisers blieb leer. Nur ein grüner Kranz lag darauf. Diese geschickt gewählte Leerstelle regte die Fantasie sentimentaler Monarchisten an. Könnte dort bald wieder ein deutscher Kaiser Platz nehmen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. In den kommenden Monaten versuchten kaiserliche Gesandte immer wieder, mit Hitler über die Rückkehr zur Monarchie zu sprechen. Doch sie bekamen nur ausweichende Antworten. Und dann, am 30. Januar 1934, in seiner Rede zum einjährigen Jubiläum der Machtübernahme, wurde Hitler deutlich. Was gewesen ist, wird nicht wiederkommen. Monarchie und Republik hätten versagt und wären im Dritten Reich nicht erwünscht. Wilhelm II. War empört. Er glaubte immer noch daran, sich für einen eventuellen Staatsstreich auf seine getreuen Offiziere stützen zu können. Doch die kaisertreue Exilbrigade bestand mittlerweile nur noch aus müden alten Männern über 70. Ihre Schwerter lagen zwar geschliffen bereit, aber ob sie sie im Falle eines Kampfes noch hätten führen können, stand zu bezweifeln. Die in Deutschland verbliebenen Adligen bekamen bald zu spüren, dass es im Neuen Reich keinen Platz für sie gab. Die Nazis lösten alle monarchischen Verbände auf und störten routinemäßig jegliche Gedenkveranstaltungen, etwa zum Geburtstag des Kaisers. Auf einem Ball der Berliner Adelsgenossenschaft spielten SA-Männer mit den Helmen der Offiziere Fußball und bedrohten die Damen mit geladenen Revolvern. Mit der sogenannten Nacht der langen Messer spitzte sich die Situation weiter zu. In einer nächtlichen Mordserie beseitigten die Nazis eine ganze Reihe politischer Gegner. Darunter auch diverse Mitglieder der konservativen Elite, wie General von Schleicher und seine Frau, sowie der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen. Das war ein deutlicher Warnschuss an die alten Machthaber, der im Adel für große Bestürzung sorgte. Die Hohenzollern blieben indes gelassen. Ja, Wilhelms Ehefrau Hermine war sogar regelrecht von der Aktion begeistert. Hätten die kaiserlichen Generäle 1918 mit der gleichen Entschlossenheit gehandelt, so die Kaisergemahlin, hätte die deutsche Monarchie die Novemberrevolution bestimmt überlebt. Wilhelm selbst fand diese Gangstermethoden zwar ein bisschen stillos, was ihn aber nicht davon abhielt, bei den späteren Kriegserklärungen Deutschlands an seine Nachbarländer in lautes Triumphgebrüll auszubrechen. Doch als politischer Akteur hatte er ausgedient. Die Hohenzollern hatten den Nazis auf dem Weg zur Herrschaft als nützliche Reklame für das bürgerlich-konservative Lager gedient, aber sobald die neuen Machthaber fest im Sattel saßen, brauchten sie die Monarchen nicht mehr. Davon unbeirrt gaben die Hohenzollernschen Majestäten fleißig weiter die Marktschreier und Hobbydiplomaten für den neuen NS-Staat. Kronprinz Friedrich Wilhelm heftete sich sogar das Hakenkreuz an die Husarenuniform und trat in Goebbels Propagandafilm »Deutschland erwacht« von 1933 auf. Auch im Ausland rührte er kräftig die Werbetrommel für Hitlers Drittes Reich. Gegenüber der englischen Tageszeitung Evening Standard behauptete er sogar allen Ernstes, Hitlers Revolution sei die erste, die ohne Blutvergießen ausgekommen sei. Währenddessen ließ sich sein Bruder August Wilhelm in Berlin gefolterte Sozialdemokraten vorführen und sprach als SA-Führer im Sportpalast vor Tausenden von Menschen. Opposition sieht anders aus. Die ehemals mächtigste Familie Deutschlands diente sich aus freien Stücken dem Naziregime an. Jeder von ihnen hätte die Möglichkeit gehabt, sich als reicher Privatier auf ein komfortables Schloss im In- oder Ausland zurückzuziehen. Doch der Hunger, weiter im Theater der Mächtigen mitzuspielen, war wohl größer. Vor allem Louis Ferdinand, Sohn des Kronprinzen und potenzieller Thronfolger, machte auf dieser Bühne eine gute Figur. Der attraktive und weltläufige junge Mann galt, wie schon sein Vater einige Jahre zuvor, als moderner Shootingstar der Hohenzollern-Dynastie. Während eines Aufenthalts in den USA hatte Louis Ferdinand enge Kontakte zu Henry Ford und dessen Imperium geknüpft. Als es darum ging, eventuell ein neues Fordwerk an der Elbe zu bauen, fungierte Louis Ferdinand als Vermittler zwischen Ford und dem NS-Regime. Fords Sohn vertraute er an, die Zensur und autoritäre Härte in Nazi-Deutschland seien zwar lästig, aber notwendig, um kommunistische Umtriebe in Schach zu halten. Bereits 1933 hatte er an einen US-amerikanischen Freund geschrieben: "The Nazis have my fullest sympathies." Wenige Jahre und einen Weltkrieg später hatten eben diese ach so sympathischen Nazis Europa in Schutt und Asche gelegt. In einem Interview im Jahr 1945 wurde Kronprinz Friedrich Wilhelm gefragt, was ihn in den letzten 12 Jahren am meisten erschüttert habe. Als Antwort verwies er nicht etwa auf die Zerstörung Europas oder die systematische Verfolgung und Ermordung jüdischer Mitbürger, von der er zugab, gewusst zu haben. Nein, er erzählte, wie sehr es ihn geschmerzt habe, dass die Bilder seines Vaters aus den Quartieren der Armee entfernt worden waren. Puh, der Mann hat, so scheint es, nur wenig aus der Geschichte gelernt. Am 26. April 1945 erreichte die Rote Armee das zerbombte Potsdam. Eine Gruppe sowjetischer Offiziere besetzte das Schloss Sizilienhof und machte sich daran, den Tresor des Kronprinzen aufzubrechen. Doch alles, was sie fanden, waren ein paar mit Edelsteinen besetzte Krawatten und einige übrig gebliebene Brillanten. Die anderen Schätze hatte der Kronprinz auf der Flucht vor den Alliierten vorsorglich mitgenommen. Das Eintreffen des sowjetischen Militärs verbreitete besonders unter den vermögenden Deutschen Angst und Schrecken. Zu Recht, denn die Besatzer griffen mit harter Hand durch und waren auch beim Enteignen nicht zimperlich. 95% des hohenzollernischen Grundbesitzes wurde verstaatlicht. Damit versank die einst so einflussreiche Familie endgültig nicht nur in der politischen, sondern auch in der materiellen Bedeutungslosigkeit. Familienmitglieder, die ihr Taschengeld aufbessern wollten, verkauften ihre Memoiren an die Presse. So auch die Kronprinzessin im Jahr 1951. Unter dem Titel »Kaiser meiner Seele« waren die Erinnerungen an ihr wechselhaftes Leben als Serie in der Neuen Illustrierten zu lesen. Sollte das Vermächtnis der Hohenzollern nicht auf dem Wühltisch enden, musste dringend ein Rebranding her. In dieser Disziplin hatte sich die Adelsfamilie ja schon nach dem Ersten Weltkrieg gründlich geübt. Dreh- und Angelpunkt des neuen Images wurde die Behauptung, der Kronprinz hätte in Wahrheit zum konservativen Widerstand gehört und den Attentätern um Graf von Stauffenberg nahegestanden. Belege für dieses Narrativ? Tja, die gibt es bis heute nicht. Der nach dem Krieg neu eingestellte Vermögensverwalter Karl Hans Graf von Hardenberg und der Familienanwalt Fabian von Schlabrenndorf hatten allerdings tatsächlich dem Widerstand angehört, was die Hohenzollern nutzten, um sich nachträglich in die Ecke der Unbescholtenen zu rücken. Auch Louis Ferdinand von Preußen, seit 1951 neuer Chef des Hauses Hohenzollern, war sich keiner Schuld bewusst. Er habe Hitler immer skeptisch gegenübergestanden und sich während der entscheidenden Phase ohnehin in den USA aufgehalten. Mit seiner zurückhaltenden und betont unmilitärischen Haltung fügte sich Louis Ferdinand nahtlos in das gepflegt konservative Klima der jungen westdeutschen Bundesrepublik. Diese wollte sich nämlich dringend von ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit wie auch vom Kommunismus abgrenzen. Da passte die Geschichte des traditionsbewussten, aber unpolitischen deutschen Adels gut ins Bild und ermöglichte eine friedliche Koexistenz der Hohenzollern und der neuen Regierung. Bundeskanzler Helmut Kohl ließ sich sogar gelegentlich als privater Gast auf hohenzollernischen Familienfeiern blicken. Ansonsten blieb der Adel unter sich. Man veranstaltete hier und da ein paar Bälle, ging auf Jagdgesellschaften und schloss standesgemäße Ehen. Hier endete die Bescheidenheit allerdings auch schon. 1991 versuchte Louis Ferdinand, Teile des ehemaligen Besitzes vom Bund zurückzuerstreiten. Seit seinem Tod im Jahr 1994 führt der derzeitige Chef des Hauses, Friedrich Georg Prinz von Preußen, diesen Kampf stellvertretend für die Erben des letzten deutschen Kaisers fort. Obwohl die meisten Historiker die Hohenzollern heute als Nazi-Kollaborateure bewerten, geben die Nachkommen des Kaisers nicht auf. Sie beauftragen sogar eigene Gutachter, um das Gegenteil zu beweisen und doch noch Entschädigungsansprüche geltend zu machen. Obendrein geht Prinz Georg Friedrich gerichtlich gegen alle Wissenschaftler und Institutionen vor, die sich kritisch mit der Geschichte seiner Vorfahren auseinandersetzen. Dabei ist die Frage, wem die Schätze des Kaisers gehören, weit mehr als ein juristisches Problem. Schließlich ist der märchenhafte Reichtum der Adelsfamilie nicht vom Himmel gefallen, sondern vor Hunderten von Jahren aus dem Schweiß und der harten Arbeit preußischer Untertanen entstanden. Ist das Hohenzollernerbe so gesehen nicht Eigentum des deutschen Volkes? Eine Berliner Passantin, die 2019 von der Deutschen Welle zu dem Thema interviewt wurde, formulierte es so: Also ihr arbeitet hat von den Leuten doch wohl keiner. Auch fragt sich, ob eine Entschädigung der Adelsfamilie wirklich angemessen ist, wenn man den ungeheuren Schaden bedenkt, den die unglückselige Kollaboration zwischen Hohenzollern und Nazis Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zugefügt hat. Stefan Malinowski findet ganz klar, nein. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Kommen wir zum Schluss noch auf ein interessantes Detail, das tief blicken lässt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Hakenkreuzflagge und die Flagge des ehemaligen deutschen Kaiserreichs auf dem gleichen Farbschema basieren? Beide verwenden die Farben Schwarz, Weiß und Rot. Das ist kein Zufall. Die nationalsozialistische Bewegung hat ganz bewusst konservative und monarchistische Symbolik übernommen und weiterentwickelt. Dabei wurden sie von niemand anderem als den Vertretern der Krone selbst unterstützt. Ich fasse nochmal die zentrale Haltung des Autors zusammen. Der Adel hat zu keinem Zeitpunkt offene Kritik an den nationalsozialistischen Machthabern geübt, obwohl das aus dem sicheren Abstand des Auslands durchaus möglich gewesen wäre. Und trotzdem versuchen die Hohenzollern bis heute, ihre Rolle im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte zu verharmlosen. Sie beschäftigen ein ganzes Team von Gutachtern, die zeigen sollen, dass ihre Vorfahren in Wahrheit keinen politischen Einfluss gehabt hätten und lediglich einfache Mitläufer gewesen seien, wie Millionen andere Deutsche auch. Damit leugnen sie nicht nur ihre aktive Beteiligung am Nationalsozialismus, sondern spielen auch die große symbolische Bedeutung herunter, die die Kaiserkrone bis über den Ersten Weltkrieg hinaus hatte. Vielen Menschen galt der Kaiser noch lange als der wahre Herrscher Deutschlands und seine Erben als berechtigte Thronfolger. Indem die Kaiserfamilie immer wieder ihr Einverständnis mit dem Nationalsozialismus demonstrierte, gab sie Adolf Hitler einen nicht zu unterschätzenden Legitimitätsvorschuss. Würde sich die Familie Hohenzollern heute dazu entschließen, endgültig auf die alten Besitzansprüche zu verzichten, wäre dies ein erster Schritt, um ihr schwieriges historisches Erbe aufzuarbeiten. Doch die letzte Entscheidung dieser komplizierten Debatte liegt bei der deutschen Rechtsprechung. Ich hoffe, du konntest aus unserem historischen Exkurs etwas mitnehmen und steigst bei diesem komplexen Thema nun ein wenig besser durch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.